Na, Gilly, wie geht's dir? Frohes Neues erstmal.
Frohes Neues 2024. Ich muss
Unser Jahr, ey.
unser Jahr, einer der wenigen, die sagen, das ist unser Jahr. Nee, also erst einmal frohes Neues an alle ZuhörerInnen. Ihr habt gemerkt, wir haben zwischen den Jahren haben wir mal einen kleinen. Also nee, es ging ja auch nicht, es war ja Feiertag so rum, deswegen konnten wir auch nicht arbeiten.
Ja, genau, vor allem wir nicht, ey, an Feiertagen.
Nee, von da haben wir jetzt ein bisschen easy gemacht. Jetzt geht's wieder los mit 8000 Hertz. Und dass wir das Intro nicht zu lange machen, fangen wir jetzt erstmal mal
Machen wir so, Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Also, genau, wie geht's dir denn? Wie war das neue Jahr?
Es
Wie ist das neue
ist
Jahr?
neue Jahr, Weihnachten. Ja, es war ja viel. Nee, war viel los, aber es war dieses Jahr verhältnismäßig entspannt. Ich bin irgendwie dann doch wieder relativ. Das Wetter war auch so halb okay hier in Berlin. Und ich bin dadurch auch ab und zu mal aufs Rad gekommen und dann wollte ich noch eine Jahresabschlussrunde drehen oder habe das auch gemacht mit Baller, Maurice Ballerstedt und Max-Benz Kuch. Und die war so ein bisschen verhext, die Runde. Wir sind halt rausgefahren, es war eigentlich ganz schön, so, es war zwar kalt, aber es war nicht, also es hat nicht von oben kam es nicht nass, die Straßen waren ein bisschen nass und so, ein bisschen oll, ein bisschen dreckig, aber alles okay, alle gut drauf. Und dann so kurz hinter der Berliner Stadtgrenze rausgefahren und dann hat Max-Benz Kuch oder wie ich sage MBK einen Platten. Dachte mir, ja gut, nicht so schlimm. Und dann hat er so Steckachsen, aber gibt's von DT Swiss, gibt's so Steckachsen, die aber dann nicht mit dem Schlüssel rausholst, sondern halt, die haben direkt wie so ein
Ach
Schnellspannerende
so,
dran, so,
drin,
weißt du, ist das ab.
ja.
Ja.
Und das ging nicht.
Und er dreht und dreht und hat plötzlich dieses Ding in der Hand. Hat er plötzlich das Ende mit Gewinde von der Steckachse in der Hand und stand dann da irgendwo in Brandenburg und hat seine Steckachse nicht rausgekriegt und konnte dementsprechend seinen Platten nicht flicken und ist dann von dort aus irgendwie auf der Felge, glaube ich, bis zum nächsten Bahnhof gefahren und dann wieder rein nach Berlin. Ein sonniges Gemüt, er hat es mit Fassung genommen, hat gesagt, seine Kopfhörer sind aufgeladen und er hat Podcasts, die er eh noch hören wollte. Und so haben wir ihn dann zurückgelassen, dann sind Baller und ich weitergefahren. Wir haben dann aber relativ schnell Ersatz tatsächlich auch gefunden, weil wir dann draußen Torben Gieler, den Künstler, Maler hier aus Berlin, getroffen haben, der ist dann noch mitgefahren. Und dann ist was passiert, was ich, da habe ich mich selbst enttäuscht, muss ich dir sagen. Ich hab mich selbst hängen lassen, weil wir sind wirklich eine meiner absoluten Hausrunden, Standardrunden so gefahren, die ich im Schlaf fahre. Und dann sind wir gibt es ja so einen Kreisverkehr, da muss man dann halt 90 Grad links raus sozusagen und fahren da rein. Ich bin mit Baller vorne gefahren, normales Tempo, also ich bin in den Kreisverkehr schon deutlich schneller gefahren. Und plötzlich macht es einfach nur Knall und ich lieg auf der Straße. Ich merke so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und da ist mir halt einfach wirklich so diese Kombi aus Straße so leicht.
Feucht.
Die war nicht richtig nass, ja, aber so irgendwie so halt so super kalt war die Straße vor allem halt auch, ne? Kaum Grip auf dem Asphalt. Dann die Reifen waren schmutzig und so ein bisschen nass an der Seite. Und vor allem hatte ich zu viel Reifendruck drauf. Weil im Winter, ja, fahre ich immer gerne ein bisschen mehr Druck, weil es dann weniger Platten gibt. Und das war für diesen Kreisverkehr dann einfach so ein bisschen viel. Ich bin einfach wirklich, ich habe auch erst gemerkt, es ging so schnell, ich habe erst gemerkt, dass ich auf dem Boden bin, als ich schon lag, so. Also es war gar nicht so dieses, oh, ich falle, oh,
Ja, sondern
sondern es ist
zack.
einfach, ich bin einfach nur aufgeklatscht und Baller meinte direkt, oh Gott, scheiße, schon wieder Schlüsselbein. Hab aber gleich gemerkt, so, nee, ich bin nicht auf die Schulter gefallen, ich bin halt einfach so wirklich platt auf die Seite gefallen und habe mir
Brustkorbmäßig
leid.
so.
Ja, voll auf den Brustkorb, der ja zum Glück aktuell aufgrund von Winter ganz gut geschützt ist, so. Hat auch irgendwie da gar nicht wehgetan, habe gleich gesehen, so, ja, okay, hier so, das ist der Klassiker, so Beinlingen aufgerissen, Knie offen und so, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Sehr ärgerlich, meinen linken Schalthebel abgebrochen. Bremsen konnte ich noch, weil dann die bei SRAM ist es ja so, das ist ja zweigeteilt, ne? Also du brichst, dann bricht der Schalthebel, also der Bremshebel bricht ab, aber diese kleine Schalteinheit, die ist dann noch dran, mit dem konnte ich dann noch bremsen, konnte aber nicht mehr schalten. Ansonsten alles gut am Rad. Und dann wieder aufgestiegen, weitergefahren. Und dann habe ich so auf dem Heimweg so langsam gemerkt, so wie es in den Rippen. Oh. Also irgendwas ist hier. irgendwas ist da. Und ja, das ist dann irgendwie immer doller geworden. Und dann habe ich halt so gemerkt, so, okay, ich habe mir richtig schön irgendwie die Rippen geprellt oder angebrochen oder irgendwas. Und das ist jetzt, das war am Tag vor Silvester, das war am 30. Und wir nehmen, können wir euch ja mal sagen, wir nehmen heute auf, es ist der Sonntag, der 7. Januar, morgens früh, in aller Herrgottsfrühe nehmen wir auf, weil du dann wieder auf Reisen bist. Das heißt, es ist eine Woche her und jetzt geht's wieder so.
Okay.
Jetzt fühlt es sich wieder fast normal an, also es ist halt, also die gute Nachricht, wahrscheinlich nicht die Lunge punktiert, immer gut. Und ich hatte auch keinerlei Kurzatmigkeit oder Flachatmigkeit oder Atemnot oder irgendwas. Also deswegen bin ich da auch nicht zum Arzt gegangen. Okay. Das passiert halt.
Also wenn du abends eine Kippe raus und inhalierst, tut's nicht so hart wie auf dem
Nee, es kommt nicht aus dem Bauchnabel wieder raus. Nee, vor allem, ey, das Krasseste ist wirklich, ich hab so einen Schmerz noch nie in meinem Leben gespürt. Ich habe nicht so vor ein paar Tagen, als es noch richtig wehgetan hat, musste ich niesen und ich habe nicht dran gedacht.
Ah.
Alter, das ist so krass. Ich bin wirklich fast ohnmächtig geworden. Mir ist so schwarz vor Augen geworden. Ich habe Sterne gesehen. Und das hört dann auch erstmal nicht auf. Das tut so krass weh. Ey, das war der unangenehmste Schmerz, den ich jemals hatte. Das ist so heftig. Und du kannst nichts gegen machen. Du kannst halt auch nicht irgendwie so, wenn, keine Ahnung, hast das Schlüsselbein gebrochen, dir tut die Schulter weh, dann kannst du das entlasten oder irgendwie. Es gibt immer irgendwie eine Position, wo es besser ist. Aber da halt nicht. Da musst du einfach warten, bis es besser wird. Ey, und das war so unangenehm. Das hat so weh getan. Eieiei.
Oh, ja, nee, da bin ich echt froh, dass ich, also so Brust oder sowas, so dass ich mich da schon mal so drauf geflogen bin. Oder generell bei irgendeiner sportlichen Aktivität oder wenn man irgendwie am Sonntag zur Post läuft und ausrutscht, am Samstag und dann auf den Brustkorb fliegt oder so, das hatte ich zum Glück nicht. Aber ja, das höre ich von vielen Seiten, dass es immer sau der Abturn ist. Dann denkt man, yo, wer ist
wieder. Ja, sitzt.
Selbst wenn Rippen ja gebrochen sind, kann man ja auch nichts machen, gell? Man muss dann einfach.
Ja, so eben, genau. Das ist auch das, weil Tom meinte auch, Tom hat sich ja irgendwie auch letztens nochmal das Schlüsselbein gebrochen. Und er meinte auch noch, das Schmerzhafteste war gar nicht das Schlüsselbein, sondern er hat sich halt dabei auch zwei Rippen irgendwie angebrochen. Und das hat halt ewig gedauert, bis es wieder okay ist. Gerade dann halt so bei Sachen so Lachen, Husten, Niesen und so. Das ist halt so unangenehm. Das tut so krass weh.
Ja.
Aber gut, aber lieber so, als also jetzt nochmal Schlüsselbein hätte ich auch nicht gebraucht. Insofern, ja, aber das Gute, muss man ja echt sagen, so ein Hebel von so einer neuen SRAM-Schaltung, ich habe ja die neue Force dran, dann auch echt teuer, ne? Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich noch den Hebel oder alles eigentlich von meiner alten Rival Access hatte, die ja auch voll elektronisch ist, weil die Hebel hatten damals schon die gleiche Form wie die der neuen Force jetzt und deswegen konnte ich einfach den alten benutzen von der Rival und das ist ja alles kompatibel auch bei SRAM und kann jetzt wieder fahren und muss nicht warten, bis ich mir hier für irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro oder was die kosten, so einen neuen Hebel bestelle.
Geil.
Das war gut, da war ich froh, dass das alles kompatibel ist, dass die vor allem gleich aussehen. Also man sieht es jetzt eigentlich nicht, dass mein Rad zwei verschiedene Hebel hat.
Perfekt.
Kann dann wieder losgehen, wenn es nicht mehr Minusgrade hat.
Ich hatte das mit den Hebeln, aber gut, dass du noch lebst. Mit den Hebeln wusste ich nochmal, da hatte ich nochmal ein altes Rennrad. Was war das? Das war damals ein Trek, hatte ich. Und da bin ich mit dem Paul Voss in Berlin gefahren und da meinte er so, hä, warum hast du nur ein Ultegra und 105er Bremshebel? Ja. Ich habe mich zerlegt. Weiß ich noch, mit dem Preis war Cam Taunus. Und da bin ich dann auch zum Jens vom Flammen Rouge, Schneider, ich brauche einen neuen Bremshebel, macht er, ja, hast ein Problem, wenn ich den 105er dran mache? So, nee, bremst du, ja, das ist genau dasselbe, nur halber Preis wie die anderen. Ich sage, ja, korrekt, von daher, ja, Hauptsache es funktioniert.
Hm. Ja, voll.
Okay, gut.
Das war auch geil, weil ich war gestern noch mit Baller Kaffee trinken, haben uns noch getroffen, sind hier ein bisschen durch Berlin geschlendert und haben dann noch einen zweiten Kaffee bei Rafa getrunken. Also halt krass witzig, weil gestern war es Samstag, war es auch arschkalt, auch ich glaube auch Minusgrade. Und wir saßen da halt ganz entspannt, haben unseren Kaffee getrunken und dann kam halt so ein Rougher-Ride rein, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Leute, die halt da sich gerade den Arsch abgefroren haben und sehen halt Baller da sitzen als Profi, so schön warm, eingemuckelt und Baller nur so, ne, bei so Temperaturen fein die draußen. Ja. Und die alle so, oh nein, wir hätten auch drin bleiben können, ah scheiße.
Oh.
Auf jeden Fall witzig, so dass alle immer denken so, ja, die Profis sind so hart und die fahren immer und alles mögliche, aber die denken sich so, hey, den Stress gebe ich mir gar nicht. Ich glaube, Baller schrubbt im Winter deutlich mehr Kilometer auf der Rolle als draußen, einfach auch, weil es ja auch so eben, guck mal, der hätte, guck mal, wie bescheuert das gewesen wäre, wenn der auf der Außenseite, also wir sind ja nebeneinander in den Kreisverkehr reingefahren und ich war halt auf der Außenseite. Stell dir vor, ich wäre auf der Innenseite gewesen, dann hätte ich den jetzt abgeräumt.
Genau, weil da wollte ich nämlich auch, da habe ich auch gesagt, ich wollte nämlich vorhin fragen, seid ihr zu zweit parallel in den Kreisel rein oder so leicht versetzt hintereinander? Auf jeden Fall nicht so, egal wie, dass du ihn abgeräumt hast und er so, jo.
Also. Ja, wir sind nebeneinander rein und ich zum Glück auf der Außenseite, sonst hätte ich den auf jeden Fall abgeräumt. Weil wir waren zügig unterwegs und ich bin auch echt noch gut gerutscht so durch den Kreisverkehr. Und daher hätte ich den definitiv abgeräumt. Und das wäre beschissen gewesen, weil der morgen, also am Montag, nach Australien fliegt und dort seine Saison startet. Erstmal bei den Kriterien und dann bei der Tour Down Under. Und da geht's mal richtig ab.
Ja, da erstmal rüberfliegen 14 Stunden oder was die da machen? Oder?
Nee, 26 oder sowas. Ich glaube, du hast einen 9 oder ja, irgendwie noch mehr. Du hast einen 9-Stunden-Flug und einen 16-Stunden-Flug.
Oh ja, dann bist du ja auf jeden Fall ohne Jetlag auf dem Bike.
Na, deswegen fahren die auch schon, fliegen die früher schon runter und die sind dann ja auch verhältnismäßig lange da, weil die ja mehrere Rennen fahren. Ja. Ich glaube, sonst ergibt das auch einfach gar keinen Sinn, dass man da irgendwie die World Tour da runterschickt.
Ja.
Aber ist geil, weil Baller da, also der ist super fit. Der hat einen krassen Winter gehabt, der ist top in Form und ich bin richtig gespannt, was der da so liefert. Verhältnismäßig flache Rundfahrt, Tour Down Under. Also packt den mal auf euren Zettel und guckt euch das an. Wird auf jeden Fall geil.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das da wird. Ich habe jetzt auch gesehen, hier Sonne, dies, das. Alles, oder was heißt alle, aber einige sind unten.
Ja, ich habe gesehen, Ben Zwiehoff ist auch schon unten.
Genau, der ist auch schon unten.
Und ja, und wenn wir schon dabei sind, ich habe viele Nachrichten gekriegt, weil es ja dann irgendwie jetzt mit GCN Plus und so, das war ist ja alles traurig und wir waren alle ganz doll traurig und so. Und wie geht's jetzt weiter und wir sollen mal ein Update schicken, was wir machen, wie wir gucken und so weiter und so fort. Und da gibt's natürlich verschiedene Varianten. Die erste ist, man kann es natürlich einfach illegal machen über so einen VPN-Player und dann halt sich die Eurosport-Streams über eure ziehen, so, was ich einfach nicht mag und was mir einfach zu kompliziert ist und ich habe auch zu wenig technisches Verständnis dafür und ich möchte auch nicht im Gefängnis landen. aber ich habe jetzt tatsächlich einfach den kompletten Ersatz und das ist nämlich die Discovery Plus App oder Discovery Plus Mitgliedschaft und muss man sagen, ist halt tatsächlich einfach das Gleiche. Also es ist einfach mega gut. Die haben noch mehr Sportarten, da kannst du dir alles gucken, von Breakdance über Klippenspringen bis hin halt zu komplette Cyclocross-Saison, alle Cups und so. Und da geht's halt mit der Straße auch mit der Tour Down Under los. Und das kostet im Jahr, habe ich da was bezahlt. Also wenn ihr fürs Jahr bezahlt, ist der günstigste Tarif, sind glaube ich im Jahr 59,99, also 60 Euro oder so. Übers Jahr verteilt, finde ich, kann man das verschmerzen, gerade wenn man jemand ist, der viel guckt und halt jedes Mal irgendwie sonst einen Stress hat, sich da irgendwo die Highlights rauszusuchen oder irgendwo illegal einzuwählen und so. Und muss man sagen, es ist tatsächlich entspannt. Die haben alle möglichen, also alle Radsportarten unterteilt. Also da habe ich jetzt schon Bahn geguckt. Ich gucke die ganze Zeit Cross und so. Also das funktioniert und man hat es als App. Und man kann, also auf dem Handy, und kann es halt tatsächlich, also es funktioniert sehr lückenlos, dass man das auf dem Fernseher streamt quasi, okay. Also ne, so Cast-mäßig übers Netzwerk. Das funktioniert echt gut.
Okay.
Also das kann ich empfehlen als Lösung dafür und ansonsten natürlich weiter viel Content suchten über GCN auf YouTube, aber wenn es um Rennen geht, dann seid ihr mit Discovery Plus eigentlich echt gut aufgestellt. Vor allem, wenn ihr ab und zu auch mal irgendwie eine andere Sportart, ich meine, es ist Olympia-Jahr, wenn man da auch mal eine andere Sportart gucken will, so kann man sich das, dann lohnt sich das glaube ich schon. Vor allem, ich weiß gar nicht genau, ob die da auch NBC haben, weil hast du das gelesen, dass Snoop Dogg Olympia für NBC kommentieren soll?
Ehrlich?
Ja, Mann, der hat ja immer so, der hat schon immer so, ja, so kleine Comedy-Snippets gemacht, ich glaube mit Kevin Hart zusammen. Und da haben die halt so Springreiten kommentiert und so. Das ist einfach so, der ist unfassbar witzig, der Typ. Und das kommt halt so krass gut an. Es gibt auch diese, wo der Tierdokus kommentiert.
Ja, das kenne ich.
Einfach ja. Legendary, Alter. Das ist so unfassbar witzig. Und das gibt's auch mit Sportarten. Und Und jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das stimmt, dass NBC den halt verpflichtet hat, Olympia zu kommentieren. Das wäre so geil.
Ey, da bin ich mal gespannt. Ja, der geht bestimmt. Dann soll der aber so Nischensportarten machen.
Das wäre. Ja, der hat halt so, der hat so die Videos, die es bisher gibt, ist halt irgendwie so Springreiten oder sowas.
Kennst du? Halt so krass, kennst du, apropos Sportkommentieren, kennst du Splash, Bruder? Das ist so ein Berliner, der ist eigentlich, wie heißt der Verein, Hertha BSC Berlin? Genau. Gut, unabhängig davon, aber der kommentiert halt viel Fußball und macht jetzt auch für DAZN, oder wie das heißt, macht er auch, ist ja dann auch The Zone, so rum, bei Hertha BSC, aber generell kommentiert er auf seinem Kanal, ich verfolge den seit ein paar Jahren, das ist asozial, das ist so geil, da macht er halt alle möglichen, also vor allem viel Fußball, aber dann auch so kommentiert er so wie dieses Hunde-Agility, Frisbee-Weitwurf, Weltmeisterschaft, Golfen und so weiter und kommentiert es dann nochmal drüber, Feierabend, also ist richtig, richtig gut. Zum Thema, wie heißt es, Voice-Over, Sportarten kommentieren. Ja.
Bin echt gespannt, wird echt ein krasses Sportjahr mit Olympia und dann natürlich den ganzen normalen Rennen. Und es ist ja auch, ich glaube, das wird in der World Tour, wird, glaube ich, ein krasses Jahr, was jetzt so auch mit den Veränderungen, mit den Teams, Fahrerwechsel und so. Ich glaube, das wird ein richtig krasser Fight dieses Jahr. Es ist richtig traurig, dass es dieses Jahr so eine komische Tour de France ist und nicht eine normale, weil das wäre, glaube ich, dann nochmal geiler gewesen.
Ja.
Das ist so komisch. Also, weil jetzt, man hört ja jetzt schon die Stimmen, dass halt Leute, also die Sprinter sind sich sicher, sie steigen vorher aus, so mäßig. So, außer du kriegst halt das grüne Trikot dann halt nicht. Musst du durchfahren. Aber ansonsten bringt dir das ja dann auch nichts, zu Ende zu fahren, wenn du halt dann irgendwo mit dem Zeitfahren in Nizza aufhörst, sowas. Also,
ja.
Das ist schon bitter.
Jetzt fuhr jetzt noch die Bremshebel nicht mehr nach innen nach innen montiert werden dürfen.
Ja.
Also
ja. Ich bin mir übrigens sicher, dass mein Hebel abgebrochen ist, weil ich habe ja die Hutz auch so nach innen und dadurch steht die Spitze so ein bisschen raus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hebel deswegen also vielleicht wäre er nicht abgebrochen, wenn ich die Hebel einfach gerade gehabt hätte. Aber ist egal, der neue ist jetzt auch wieder nach innen gedreht.
Ja.
Ich bin kein Profi, ich darf das. ich bin immer Freund von diesen Regeln, die UCI da aufsteht, wenn sie Sinn ergeben, aber ich glaube, mit der Regel, also diese Argumente irgendwie, man hat nicht die richtige Bremskraft und so ein Scheiß, ist einfach nur Bullshit. Da gibt es ganz andere Sachen, wo die mal irgendwie dran arbeiten müssen. Hier, ich bin völlig d'accord mit Supertack verbieten und sowas, ne? Das ist einfach Quatsch. Das sehen die Amateure, das sehen die Kids, die wollen das machen und das ist einfach saugefährlich und einfach saudumm. Und du siehst halt irgendwie auch in Berlin Leute einen Supertack machen, wenn sie von einer Autobahnbrücke runterrollen in einer Gruppe, wo du denkst so, Alter, lass die Scheiße einfach. Aber so Hebel so ein bisschen nach innen noch. Come on.
Supertag, hast du schon mal Supertag mit dem Gravelbike gemacht? Das kommt assi. Ey Junge, da checken die Leute auch gar nichts mehr. Aber am besten auf so einer Mountainbike-Piste.
wenn wir schon bei Snoop Dogg und Sport sind,
ja,
ist ja die Brücke gar nicht mehr so groß zu einem der bekanntesten deutschen Rapper, der plötzlich seine Leidenschaft fürs Radfahren entdeckt hat. Nämlich der Kollege Bushido, der ja jetzt mittlerweile in Dubai wohnt, der wird jetzt vermehrt auf dem Rennrad gesichtet tatsächlich. Also sie haben ja da so ein krasses Fahrradnetzwerk, also Fahrradwegnetzwerk in Dubai. Und da scheint er mit seinen Homeboys, nämlich einer davon ist Wolfi von Wolfis Bike Shop, ich glaube der größte Fahrradladen da in der Gegend, scheint er da irgendwie Freude daran zu finden, durch die Wüste zu gondeln auf seinem Cervelo. Was ist das? R5, S5 oder wie auch immer, dieses mit dem Crazy Vorbau.
War das ein Cervelo, was der gefahren ist?
Mann, er fährt ein schwarzes Cervelo und trägt Asos-Klamotten, ja.
Und
er ist sich treu geblieben und trägt aber noch Nike-Sneakers auf Flat-Pedals. Ich glaube, also da, aber das ist der nächste Schritt. Nächster Schritt ist Klickpedale und dann irgendwann Bushido mit rasierten Beinen.
Ja.
Safe.
Ja. Sogar die Socken von Asos.
Ja, alles da. Also der ist ausgestattet, der sitzt da ja mit Wolfi auch an der Quelle.
Und Carsten, das ist auch schon mal gut.
Hat er?
Ja.
Sehr gut. siehst du mal? Also die ganz schnellen Leute fahren Kask, kann man einfach so sagen. Und ich bin gespannt, ob das eine Eintagsfliege bleibt oder ob der Herr Verschischi sich da richtig, richtig reinfuchst in den Radsport. Ich meine, da ist ja auch dann bald demnächst die OAI-Tour, die ist ja da auch nicht weit weg von ihm. Und vielleicht wird er dann ja sowas wie ein Testimonial für den deutschen Radsport in den Emiraten. Ja.
Also zu dem Thema gehen auch Grüße raus an Julian, der den vierten Platz bei der ITT gemacht hat in Abu Dhabi. Ja. Sehr gut, im Schranz 04X 8000 Watt Kit. Finde ich sehr gut, so muss es sein. Ja.
Stark. Auch was ist das? Ist ein Triathlon gewesen, oder was?
Nee, warte mal, ich guck mal, was das war. Nee, der war da mit dem Rennrad unterwegs. Four Place, ITT, Schranz 04, Roughhouse, VC Frankfurt, 8000 Watt. Das ist ein Kollege aus Offenbach noch und der arbeitet jetzt in Abu Dhabi. Und der hat auch bei der Pressekonferenz mit Dings, hat er da irgendwie rumgeschnackt die ganze Zeit mit dem Pogacar. Weil die da auch irgendwie, was weiß ich, Sponsoring, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, aber gut, ich meine ganz anders, wenn du da Bushido bist in Abu Dhabi, was willst du noch anderes machen? Also entweder holst du dir eine Erkältung im Shoppingcenter oder fährst halt Fahrrad.
Ja, er hat sich jetzt eine Erkältung auf dem Fahrrad geholt, weil er es ein bisschen übertrieben hat wohl, hat er in der Story gesagt.
Meint er.
Er wurde, naja, wenn du das nicht gewohnt bist und du wirst dann da irgendwie bei 35 Grad ein Huni durch die Wüste gepeitscht, dann kann der Körper schon mal sagen, aua, aua, das war zu viel.
Ja.
Aber macht ja nichts. Der Mann, der bleibt da dran.
Ja, der muss das, der Wespe die Maske holen, gell?
Ja, dann braucht nur noch Flair und Pinarello ein goldenes. Und die Abu Chakas fahren da in Canyon und dann geht's ab, Alter. Dann können wir hier in Berlin das mal austragen.
Ja.
Auf einem schönen Kriterium wird mal ausgetragen, weil wer jetzt hier sich um Berlin kümmert.
Klein Machno Ortschild springt, darf nur Abu Chaka gewinnen.
Ja. Ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Es ist so krass viel passiert. Wir haben jetzt eine ganze Weile nicht gequatscht und es ist echt viel passiert. Was los mit deinem Bora-Rennstall? Wie hast du Insights über den Red Bull Takeover? Vielleicht für die, die es nicht mitgekriegt haben, Red Bull will 51% von Bora Hansgrohe von dem Rennstall kaufen.
Genau.
Und dieser Antrag liegt in Österreich beim Amt und wird am 26.01. wird da die Entscheidung gefällt, ob das so richtig ist. Und ich meine, das ist dann ja eine krasse Veränderung. Also 51% ist nicht nichts. Also das wird nicht so sein, dass Bora dann ab und zu mal eine Red Bull-Dose in der Hand haben wird.
Ja, die müssen die ganze Zeit trinken. Eine Dose auf eine Stunde.
Naja, aber die müssten dann ja in der Theorie, müssten die ja dann nach dieser Entscheidung, wenn das durchgewunken wird von dem, weiß gar nicht, was für ein Amt das in Österreich ist, aber auf jeden Fall dieses Amt da, was das bestätigt, ob das erlaubt ist oder nicht, dann müssen die ja auch alles nochmal ändern. Wie wird der Name sein? Wie wird das Kit aussehen? Also ich glaube nicht, dass Red Bull für 51% jetzt alles beim Alten lässt und das heißt dann weiterhin Bora Hansgrohe und Red Bull ist nicht auf dem Trikot drauf.
Ja.
Glaube ich persönlich nicht.
Ja, vielleicht sehen die das ja auch irgendwie so, ich mal. Ja. Red Bull war davor immer so ein bisschen so die ganze Extremsportarten, weißt du, Snowboard, Ski, Skateboard, dies, das und irgendwie so crazy things mit dem Jet irgendwie durch so Hütchen fliegen und so. Aber ich meine, guck mal, wie die angefangen haben mit Formel 1. Wie heißt der? Van Strappen oder so, der Dude? Der fährt auch Red Bull.
Van Strappen,
genau. Ja. Und die haben ja damals auch so angefangen, wurden ja auch so ein bisschen.
Na, die haben damals mit Vettel angefangen. Da ging das dann richtig
mit
los.
Mit Vettel, so gut. Ich meine, und Formel 1 nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, also, ja klar, aber
es ist schon krass. Sich entwickelt hat, so, weißt du. Und
na, vor allem die Entwicklung für den Radsport ist dahingehend crazy, weil natürlich jetzt, klar, Bora hat sich Roglic geholt, die schielen aufs GC, die haben echt ein starkes Team, muss man sagen. Roglic, Jai Hindley, Lennart Kemna, Vlasov oder Sivakov. Ben Zwiehoff, die haben da schon ein paar richtige GC-Contender dabei. Und was natürlich crazy ist, mit einem Red Bull mit 51%, man weiß natürlich nicht, was dann Red Bull da an Geld reinfließen lässt. So, ne, das ist jetzt noch nicht klar. Aber die sind auf jeden Fall dann imstande, diese doch sehr große Budgetlücke noch zu füllen, die zwischen Ineos, UAE und Visma Leasebike und allen anderen Teams quasi ist. Ne? Also Bora könnte dann da oben mit einsteigen. Das sind dann so irgendwie so, ich glaube, da geht es so um ja, die spielen so in der Liga 50 Millionen Euro Budget im Jahr. Und da könnte Borja dann, würde ich mal behaupten, locker noch mit dazu. Und dann sieht die ganze Verteilung in der World Tour auch wieder ein bisschen anders aus, ne? Ja. Also das wird schon richtig spannend. Also wenn Red Bull vormacht, ich meine, da wird Monster sich nicht lange lumpen lassen. Oder irgendjemand, wenn Red Bull irgendwo einsteigt, ist ja für viele Unternehmen, denke ich mal, auch so ein bisschen so ein Zeichen. Ah, okay, das scheint sich zu lohnen. Let's go. Wir machen mit. Deswegen auch schon interessant so zu sehen, wer letztes Jahr schon alles mit eingestiegen ist, ne? Also jetzt bei verschiedenen Teams, ob es jetzt auch Tudor ist, mit Hugo Boss und allem Möglichen, was da auch so dazugehört, ne? Also ich finde das schon echt spannend, was Radsport anscheinend jetzt wieder für einen Aufwind hat als vermarktbare Sportart. Ja. Also, ja, bleibt schon. Ich hab mal geguckt, weil ich finde das so abstrakt, so Red Bull, was für Kohle machen die. Die haben ja irgendwie deren einziges Produkt in dem Sinn ist ja wirklich nur diese Dose. Ne? Die haben halt die Red Bull-Dose, die sie verkaufen. Deswegen dachte ich mir, gucke ich mal nach und ich habe mal geguckt, was für Umsätze die machen. Und die haben in 2020 6,3 Milliarden Umsatz gemacht, 2021 7,8 Milliarden und 2022 9,8 Milliarden Umsatz. Also da geht's auch steil bergauf bei denen. Das ist wirklich crazy, was das für Geld ist. Und dann ist das für die halt, ist das so ein bisschen Radsport, ist für die dann auch gut machbar, würde ich mal behaupten.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, ich will nicht sagen Peanuts, aber... Ja, wie du sagst, das ist halt nochmal so ein Einstieg in so andere Sphäre, nicht nur so ein, zwei Helme irgendwie verchecken.
Ja, ja.
Sondern
ja,
sagen, komm, und wir nehmen uns hier gleich ein halbes Team. So. Und dann kommt es ja vielleicht dann auch so ein bisschen so stylmäßig noch ein bisschen geiler und interessanter. So.
Ja. Ja, na klar, also das wird, also deswegen, ich bin insgesamt sehr, 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 sehr gespannt, was das, wenn das durchgewunken wird quasi, was das dann für Auswirkungen hat auf das ganze Team, auf das Trikot, auf die, wird es dann S-Works mit geiler Red Bull-Lackierung geben oder so, ne? Also da muss ja irgendwas passieren für 51%. Also machst du ja nicht und lässt dann einfach alles beim Alten.
Ja, ja. Prost.
Stuff. Daher bin ich sehr, sehr gespannt. Alpecin hat auch einen neuen Getränkesponsor. Allerdings Ketone. Delta G ist ein neuer Partner von Alpecin. Und das sind halt einfach Ketone, die halt im Namen Performance Enhancing haben. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das quasi in dem Sinne noch erlaubt sein wird. Oder vielleicht wird es auch das neue Normal, dass halt Ketone so das gängige Mittel ist, weil es ja so arschteuer ist. Und deswegen glaube ich, für die auch wichtig, da irgendwie einen Partner zu haben.
Delta G?
Delta G heißen die, ja. Ich bin mir auch sicher, dass das vor allem für die Spitzenathleten geht. Ich weiß jetzt nicht, ob was von Delta G Sponsoring bei Maurice Ballerstedt ankommt. Aber ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie sich so die Normalität von Ketonen im Profisport, wie sich das so einpendelt. Weil du da halt einen krassen Unterschied hast. Ne? Wir haben gerade über die Teams mit 50 Millionen Euro Budget geredet. Die können sich dann halt auch mal Ketone für die Spitzensportler leisten, aber andere Teams, also ein Intermarché, kann sich das nicht leisten. So, da muss dann vielleicht mal so ein Fahrer, ich weiß nicht, was das kostet, das ist arschteuer.
Ja, ja, ich gucke gerade hier Ketone.
Und der Vorteil ist ja eindeutig so. Das ist halt crazy. Und daher weiß ich nicht, ob da die UCI irgendwann mal, wie es ja bei den ganzen Spitzensportarten in den USA und so ist, dass es da halt irgendwann ein Salary Cap gibt, wo man sagt, okay, hier ist die Obergrenze. Oder ob man sagt, Ketone sind einfach verboten. Aber ja, auch das bleibt spannend.
Delta S, Ketone, Delta G gibt es im Angebot gerade. Also wenn du den Newsletter abonnierst, bei so einem Versandhaus, statt 270, $216. Neun Fläschchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist, aber gut. Ja,
das ist halt so ein Ketone-Shot, ne?
Wer ist grün, denkt man an AG1.
Ja, gut, aber die haben doch da keine Ketone drin, ne?
Nee, aber ich meine mit dem G und dem Logo und die
haben da die Typo drin. Ach so, ja, okay. Ja, ich habe mir die Seite noch nicht angeguckt. Ich habe nur die Nachricht gelesen und dachte mir, das ist ja spannend.
Okay, 4 Total Carbohydrate, 4 Gramm, 1% Daily Value. Finde ich jetzt aber nicht so viel. Delta G Ketone Easter, 25 Gramm. Amount per Serving.
Also ich hab da auch nicht viel Ahnung, aber aktuell ist es ja noch erlaubt. Ist immer nur eine Frage von, wer kann sich das leisten. Daher kicken wir mal, ne? Kicken wir mal. So, Cross-Saison.
Geiler Kommentar auf der. Ja. Cross-Saison.
Cross-Saison. Hast du da was mitgekriegt?
Nee, ich war nur wandern in den Pyrenäen mit dem Kollegen, der Fotos dort gemacht hat. War danach etwa ein paar Tage krank. Aber er meinte, das ist irgendwie immer witzig, wenn man da ist, weil das ja immer so. Weil er meinte so, da klar, da ist immer viel los. Aber die sind alle nur zum Saufen da. Beziehungsweise die haben ja diese Daytime-Partys bei den Belgiern. Also sprich, das ja, die machen ja gerade diesen Gabber und diesen Hardstyle. Das ist ja so in Belgien, ja, in Holland stark vertreten. Und viele gehen ja da halt hin und saufen und machen Party. Und das sind dann so junge Leute. Und das Partyzelt ist halt an der Strecke. So, das Partyzelt ist halt an der Strecke. Deswegen fand ich das Ganze auch, ich weiß nicht, der, wie heißt der, Hausler? Der jetzt bei
Heinrich Hausler.
Der hat so eine Story gemeint und hat so hingeschrieben, ach krass, das hier geht eigentlich ab. Und da dachte ich mir auch so, okay, entweder meinte das so joke-mäßig oder der ist die letzten 50 Jahre Crossrennen gefahren, aber hat nie gecheckt, was eigentlich neben dem Rennen abgeht eigentlich, weil man da halt ja zum Saufen hingeht, so, also die Belgier.
Ja, ich glaube, der ist ja vor allem im Winter viel gefahren und der ist, glaube ich, viel halt in der Schweiz und in Deutschland gefahren, ne? Und da ist es natürlich nicht so, wenn du nach Belgien und Holland gehst, da ist das ein ganz anderer Schnack.
Voll, Volkssport. Voll. Nee, ich hab nur gehört, dass der Mathieu gut Gas gegeben hat und da dann auch irgendwann einfach weg war wieder. Und dass er aber sich abgefuckt hat, weil er andauernd mit Urinbechern beworfen wurde und so angepöppelt wurde und immer nur ausgepöppelt wurde. Cool, der Lambo in grün kommt schon nice. Ich sag ja, kommt Camouflage.
Wieder ein Helm, stimmt.
Saisonfarbe 2024. Da musste ich auch immer Amédéter, kennst du noch das Rennradteam Amédéter mit Alaphilippe, wenn die dann immer so salutiert haben, wenn die ins Ziel gekommen sind. Ey Junge, checkt euch das mal ab, das ist gestört. Wir hatten einfach, das wäre einfach, okay, ich meine, viele deutsche Fahrer und Fahrerinnen sind ja auch bei der Bundeswehr, bei der Polizei, Zoll, die ganze Vereine da. Aber das war halt wirklich ein Team von der vom französischen Militärbodeneinheit. Also sprich, klar, die durften halt Sport machen, aber wenn die fertig sind, sind ja halt durch die Gegend geflogen, nach Mali, keine Ahnung, haben geballert, was Zeug hält. Aber deren Trikots sind halt Camouflage und dann so Frankreich-Flagge drauf. Müsst ihr mal googeln, gibt es auch viele Bilder.
Und ein bisschen Neongelb oder so auch, ne?
Hatten die dann auch so ein bisschen drin? Und dann immer, wenn die so durchs Ziel gefahren sind, haben die dann auch so salutiert, gestört. Also das auf jeden Fall, Und gibt's auch ein paar Videos, wo war das denn, Ausstopp aus den Emiraten oder so, gibt's auch so Special Forces, die auch auf Rennrädern fahren, komplett so Sniper, RPG, auf dem Rücken, auf Rennrädern, auch so komplett so Camouflage Desert Style. Nee, aber das war das, was ich vom Kreisrennen gesehen habe, dass der anmarschiert ist und eigentlich alles gewonnen hat, was geht.
Das fasst es auch tatsächlich ziemlich gut zusammen. Er hat tatsächlich, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, was in den letzten beiden Tagen passiert ist, aber er hat jedes Rennen, was er gestartet ist, hat er gewonnen. Und hat dann natürlich vor allem in Belgien, er ist ja Holländer, in Belgien so ein bisschen den Unmut auf sich gezogen, was aber tatsächlich auch eine Historie hat beim Cyclocross. Aber es war ihm dann einfach irgendwann zu viel, dass er da, glaube ich, speziell in einer Ecke da von der Strecke halt immer wieder ausgebuht wurde. Ein anderer Fan, der daneben stand, hat gesagt, dass er auch mit Pisse beworfen wurde und sowas. Ja, dann hat er die halt mal angespuckt, so einmal in der letzten Runde. Und auch nicht die feine Art, aber ich glaube, irgendwann ist das Fass auch voll. Und das hat ja auch eine Historie, solche Vorfälle, also auch so richtig mit Schlägereien und so. Da gibt's so ein paar, also ob das Van Nies war, der absteigt und dann irgendwelche Fans durch die Menge jagt, ob das Bart Wellens war oder hier Richard, wie heißt er? Gründal. Also das ist jetzt nicht neu und das gehört dazu. Ich meine, wenn die Fans stockbesoffen sind und dann irgendwie rumpöbeln, das gehört irgendwie dazu, ist ziemlich, ziemlich dumm, so ein Verhalten von Fans dann irgendwie so auf, also ich finde es eh immer sau unsportlich, feuer lieber deine Fahrer-Dollar an, als irgendwelche anderen auszubuhen oder halt irgendwie mit irgendwas zu bewerfen oder sogar mit Pisse zu bewerfen. Ja. Daher finde ich es auch gut, tatsächlich, Mathieu hat natürlich eine Alibi-Geldstrafe gekriegt, so, aber jetzt keine UCI-mäßigen Konsequenzen mit, er darf keine Cross-Rennen die Saison mehr fahren oder irgendwas, weil die ja auch genau wissen, so, ey, das ist auch einfach, wenn du halt so enthusiastische Fans mit sehr, sehr viel Bier und quasi keinen Abstand zur Strecke gepasst, so, dann passiert sowas halt. Und dann müssen alle Seiten mit den Konsequenzen irgendwie auch leben. Und ja, daher finde ich sehr gut, dass Mathieu da keine größere Strafe irgendwie für gekriegt hat. Der Fan wird wahrscheinlich irgendwie des Platzes verwiesen worden sein oder hat keinen Zugang mehr jetzt zu den nächsten Rennen, wie auch immer, oder auch doch. Vielleicht wurde ihm auch nochmal auf die Finger geklopft. Aber jetzt so, da haben sie ja voll viele getwittert, so, oh, das ist der Untergang des Radsports, wenn sich ein Mathieu so verhält, wo ich mir denke, so, halt ja, doch mal dein Maul, Alter, der wurde, lass den da doch mal spucken, ey.
Eben, ich meine, guck mal, das ist da voll grob, so, voll die Atzen hängen da oben, so, die sich da, wie du schon sagst, von morgens bis abends da richtig reinstellen. Und Flandern-Rundfahrt war letztes Jahr bei der Flandern-Rundfahrt war, und da ist es ja auch so ähnlich, also jetzt nicht ganz so grob wie bei den Crossrennen, aber du hast auch diese Partyzelte. Ey, ja. Und da sind halt die Kids ab, keine Ahnung, ich würde sagen 14, 15 bis halt also die auf Zack sind, halt so um die 20, und die stellen sich asozial an rein. Und als wir abends dann da weggefahren sind, die Leute, ich schwör's dir, entweder lagen die in den Büschen oder die haben wirklich so die Leute rausgezogen. So, hast du recht gesehen. So, das war halt richtig so eine Völkerwanderung. Weil klar, normal, die Dinger, die machen da morgens, keine Ahnung, um 8, 9 auf, lass es 10 Uhr sein. Dann gibt's der Bier. Alle sind da aus den ganzen Dörfern und aus den Städtchen. Dann ist Action Party. Also, ich glaube, klar, irgendwann ist dann halt mal, dann fucken die sich halt, also was weiß ich.
Ja, und dann sind die eine Seite ist besoffen, die Sportlerseite ist halt auch, du musst dir ja vorstellen, einfach dieses, was so ein Crossrennen auch mit dir macht, so, der ist halt völlig durch, ja. Da ist halt, der ist komplett Anschlag und wird dann irgendwie mit Pisse beworfen, so, und das merkst du dann erst, wenn es dir so langsam in den Mundwinkel reinläuft, also da, irgendwann ist auch gut so, also da finde ich, also dass er da keinen zusammengeschlagen hat, ist auch fair, so.
Eben.
Aber die haben das wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass angespuckt wurden. Ja. Also dieses gibt Twittere dann so, das ist der Untergang des Radsports, wenn so eine Ikone wie Van der Poel sich so gehen lässt, wo ich denke, so, Alter, was heißt gehen lassen, Alter, das ist halt völlige Ausnahmesituation.
Dass der da überhaupt also, noch hinkommt, weißt du, der hätte ja auch sagen können, fickt euch, mach einfach den chilligen, ich fahr ein bisschen Lambo durch die Gegend so und holen wir mal hier einen World Cup beim Mountainbike-Rennen oder was weiß ich, war eine Runde Einrad oder so, weißt du, also von daher soll die mal easy machen.
Ja, deswegen.
Aber hier mit Van Aert war das doch da, genau, das war aber ganz geil, das sieht man nämlich, weil da waren immer so tricky Passagen und manche ist da das Ding einfach hochgefahren, wie so, ah ja gut, ich muss halt noch zum Rewe einkaufen gehen, und alle anderen sind immer abgestiegen oder haben sich zerlegt in diesen Dingern, das war schon, krass. Ja, Maschine.
Eine krasse Eleganz, auf selbst bei den schwierigsten Kursen auf dem Crossrad, diese Eleganz, die der hat, da irgendwie sich so durchzuwurschteln, da irgendwann sieht, dass er mit dem ganzen Körper irgendwie, ist schon beeindruckend.
Ne, jetzt hat er gut
ist
gemacht.
Schon,
ach, das Pitcock macht
bisschen
der
schlechter rein. Unser Mathieu. Pitcock bisschen schlechter reingestartet, ey, der hat also ein Pech irgendwie immer mit irgendwelchen Mechanicals und irgendwelchen Leuten, die dann da im Weg standen und so, also das
schon, ja, da war schon, wirklich schon finde du passt. Aber der hat ja dann ist ja noch weitergefahren, gell? Der ist ja, der hat schon auf den ersten
20
Metern in der Kurve, wo es halt Massencrash und dann halt Schaltauge und was weiß ich, alles abgebrochen, was man braucht, um von A nach B zu kommen, und dann waren so, jo, alles gut, dann renne ich jetzt erstmal zum nächsten Pitstop. Das war keine Ahnung, gefühlt auch erstmal ist er eine halbe Stunde über den Platz gerannt. Aber ist dann auch noch weitergefahren und hat ja dann relativ noch aufgeholt, weißt du, könnte ja auch sein, dass er sich denkt, so, ja, komm. Schade.
Nein, das ist ja der Unterschied, weshalb die das machen, also weshalb Mathieu, Van Aert und Pitcock das machen, das ist ja nicht, weil die da irgendwas, irgendwelche World Cup-Punkte sammeln oder irgendwas, die machen das ja als Training.
Ja.
So. Und da ist ja dann für Pitcock, klar, ist der abgefuckt, weil der ist ja Rennfahrer, der ist abgefuckt, wenn er in der ersten Kurve quasi schon weiß, dass er kein vernünftiges Ergebnis mehr einfahren wird. Aber der holt sich da trotzdem noch die Stunde knallhartes Training ab und räumt ein bisschen von hinten auf und geht dann mit einer ordentlichen Session wieder nach Hause. Das ist ja das Ding, ne? Also du kannst halt, glaube ich, nirgendwo dich so zum Leiden bringen wie bei einem Crossrennen. So, und ich bin ziemlich sicher, dass die das deswegen machen und dass man das auch auf der Straße krass sehen wird. Also deswegen, Mathieu ist ja auch mit einer ganz anderen Form in die Cross-Saison jetzt reingegangen als ein Van Aert. Van Aert holt sich die Form da jetzt und Mathieu hat die Form schon, geht auf die Weltmeisterschaft wieder und ich glaube, Van Aert und Pidcock fahren Weltmeisterschaft gar nicht. So, also, aber ich bin vielleicht bei der Weltmeisterschaft in Tabor. Ich überlege da mit Maxe vielleicht hinzufahren.
Wo ist die?
In Tabor, in Tschechien. Dann kann ich mal berichten, wie das ist. Es ist zwar kein belgischer Grund, wo dann die Fans so ausrasten und ich weiß gar nicht, ob es da auch so, aber da wird es auch so Partyzelte und so geben.
Sicherlich.
Bin ich ziemlich sicher.
Und die Belgier und
werden sicherlich auch viele Fans hinkommen. Und falls wir das machen, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Wäre dann meine erste Cross-Live-Erfahrung, außer jetzt hier in Kleinmachnow mal DM oder irgendwie sowas. Aber ja, mal gucken, ob wir das machen. Dann habe ich da auf jeden Fall was zu berichten. Und wie es aussieht, soll Mathieu ja auch fahren. So, die anderen glaube ich nicht, aber solange der fährt, ist er für eine Show gesorgt.
Denkst du, der fährt dann mit dem Lambo von Holland nach Tschechien? Schon, oder? Müsste er eigentlich.
Ich hoffe, es sollte ja schnell gehen.
Ja. Das wäre eigentlich auch geil für ihn, weil dann kann er endlich mal durch Deutschland fahren und sich auch früh.
Ich wollte gerade sagen, der fährt ja dann großteils durch Deutschland, dann kann er mal richtig sein Lambo mal schön fliegen lassen.
Ja, ja.
Ist auch geil, dieser ganze Style mit seiner, der hat so eine kleine Fukuhila und so, ist auch richtig gut, ey.
Ja, mit seiner Louis Bag.
Ja, immer Louis Bag kommt er da an im Land, das ist schon geil.
Ah, ja.
Ist schon so, einfach so ein bisschen, erinnert mich das an Tom Bohn früher. Also der hatte auch so einen Style. So einen leicht prolligen, aber auch irgendwie ganz nice Style.
Aha.
Finde ich gut. Der ist ja aber Ferrari gefahren, der ist nicht Lambo gefahren, glaube ich.
Echt, der ist Ferrari?
Ja, ich glaube schon.
Na gut, aber krass, der hat.
Oder GT3, Porsche.
Der hat sicherlich kein Ferrari-Sponsoring gehabt.
Nee, der hat sich die einfach gekauft.
Ja.
Nee. Ich dieses Video so geil, wo er in diesem Lamborghini Urus, dieser SUV, fährt und einfach so sagt, ja, das ist für mich einfach das perfekte Alltagsauto. Und ich denke, es ist eine geile Welt, wo so ein Urus so ein Alltagsauto einfach ist. Oh. 800 PS, Abfahrt, ey. Naja, aber ich finde das schön. Wer das kann, der soll das machen. Soll man sich gönnen. Und in ein paar Jahren fährt er dann bestimmt auch irgendwas Elektrisches von Lamborghini und dann sind auch alle wieder glücklich.
Ja, wie war das? Wie heißt diese chinesische Automarke? BYE Bai oder so? Die haben jetzt im vierten Quartal von 2023 haben die mehr Autos verkauft als Tesla. Also das ist der Top Number One Autoverkäufer in China auch.
Ja, alle verkaufen mehr Autos als Tesla. Tesla ist ja nur so viel wert wegen der Marke und wegen Musk und so. Tesla ist ja ein
Aber es war der erste Autobauer, der es jetzt endlich geschafft hat, den zu toppen.
Ja. Echt? Ja, ich dachte, ja. Ich dachte zum Beispiel, dass die ganzen elektrischen von VW auch schon viel mehr als Tesla verkaufen. Mm-mm. Ist, glaube ich, auch so.
Ich glaube, das ist dann immer noch eine Frage, ob es dann so Hybrid ist oder
100%. Nee, geht um voll elektrisch.
Ja?
Ja. Also, keine Ahnung. Ich mag Tesla nicht und ich habe da auch keine Zahlen, aber bin mir sicher, dass sie nicht gut verkaufen. Ja, ich könnte niemals einen Tesla fahren, einfach nur wegen dieses Elon Musk-Vogels, Alter. Den kann ich ja nicht, also was für ein Idiot. Also deswegen, und der steht ja so allumfassend für diese Marke, dass du ja automatisch, also für mich ist jeder, der einen Tesla fährt, ist ein Elon Musk-Fan. Und da bin ich raus. Es gibt keinen anderen Grund, sich einen Tesla zu holen. Ey, da gibt es deutlich bessere Autos von anderen Herstellern, die voll elektrisch sind. Und man muss sich dann nicht mit diesem Vogel identifizieren.
Ja, fährt einfach mit der Bahn.
Ja, fährt einfach mit der Bahn oder einen sauberen Verbrennermotor oder so.
Schön, wenn man das wegverbrenne. Nee.
Gut.
Genau.
Oder Lastenrad.
Schön
mit dem Muli durch die City. Das habe ich jetzt in der freien Zeit wieder öfter gemacht. Das ist geil, wenn man irgendwas abholen muss, also. Das kommt echt richtig praktisch. Muss halt nicht immer irgendwie einen Kack-Rucksack oder irgendwas mitschleppen. Und hier, wenn ich für den Hund Hundefutter hole und so, ist halt geil. Kann ich einfach alles vorne reinschmeißen, diese Riesensäcke und zack, gib ihm.
Drin ist es.
Das ist schon sehr gut. Hier kleine Muli-Werbung eingeschoben. Aber jetzt mal zu einem richtig traurigen Thema, nämlich auch Australien. Da gab es irgendwie einen richtig, richtig unübersichtlichen, komischen Todesfall. Nämlich Melissa Hoskins.
Ja.
Die Ehefrau von Rowan Dennis, also jetzt hieß sie auch Melissa Dennis, die ist tot. Einfach. So, die ist nach einem Ich würde sagen, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, weil halt natürlich irgendwie so in den Zeitungen und so da stehen auch irgendwie ganz verschiedene Dinge. Auf jeden Fall, also das, was man weiß, die ist wohl, da gibt es Videoaufnahmen von, auf die Motorhaube von einem Auto gesprungen, dann ist dieses Auto losgefahren, dann gab es halt irgendwie eine Kollision oder sie ist runtergefallen, das weiß ich nicht, und ist halt daran gestorben. Darauf wurde ihr Mann, Rowan Dennis, festgenommen, der angeblich das Auto gefahren haben soll, und wurde dann auf Kaution wieder freigelassen, und der Prozess startet im März.
März, ja.
Also, was jetzt gerade im Raum steht, ist, dass Rowan Dennis beschuldigt wird, seine Frau umgebracht zu haben. Was halt so krass ist, weil die haben halt zwei kleine Kinder. Ich weiß ja nicht, wer von euch Rowan Dennis irgendwie auf Social Media so gefolgt ist über die letzten Jahre. Man hat schon gemerkt, dass der irgendwie ein Ding am Laufen hat, so. Glaube ich, auch kein ganz schwieriger. Ich meine, da als er in der Tour, damals noch bei Bahrain Merida, einfach, ich glaube, die 12. Etappe war es, bei der Tour einfach ausgestiegen ist und einfach abgestiegen vom Rad und einfach gegangen ist, so. Werden jetzt auch immer mehr Stimmen laut von Ex-Teamkollegen, Ex-Teamchefs, die mit dem gearbeitet haben, die halt irgendwie auch sagen, dass der halt, der ist halt irgendwie Schizo, also der. Ja, der hat halt irgendwie zwei Seiten. Entweder ist er ein lustiger, netter Typ oder er ist halt ein absoluter Freak. Und er hat selber mal in einem Interview jetzt gesagt, dass ihm, der hat aufgehört die Saison, also seit dem 31.12. quasi, ist er nicht mehr Radprofi, aber war natürlich keine Rennen mehr, und meinte halt, dass durch das Radfahren fehlt ihm halt irgendwie sein Ventil für sein Wutmanagement,
ja,
oder irgendwas. Und dann passiert sowas, und das ist schon echt krass. Ich bin wirklich... Also es ist schockierend, und ich bin mal gespannt, was da bei dem Prozess rauskommt. Ich bin mir sicher, dass dann diese Videos da, also es sind halt Videoaufnahmen von Überwachungskameras von umstehenden Häusern.
Ja, weil das bei denen auch direkt irgendwie in einem Umkreis vom Familienhaus auch passiert ist.
Na, ich glaube, ja, so wie ich das gelesen habe, halt ging, also ist sie wohl auf deren eigenen Einfahrt, also Hauseinfahrt, quasi auf die Motorhaube gesprungen. Aber ich wissen wir auf jeden Fall nicht. Deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht viel spekulieren. Der Fakt ist, er wurde festgenommen, ist wieder freigelassen worden auf Kaution, und es wird einen Prozess geben mit verschiedenen Anklagepunkten, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Da geht es halt irgendwie so Reckless Driving und irgendwie irgendwas mit Second Degree Murder oder irgendwie so. Also so richtig, richtig bitter. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das ausgeht. Und vor allem kann man ja echt nur sagen, wie furchtbar das ist. Also wie soll diese Familie, also ist ja keine Familie mehr, also die Mutter ist tot, die haben zwei kleine Kinder. Da haben viele, viele Leute ihre Tochter, ihre Schwester, Freundin und sowas verloren. Also es ist irgendwie, ja, furchtbar. Keine Ahnung.
Eklig.
Es ist eklig, crazy. Sowas.
Ja, ich fand mich da, ich habe mir morgens nämlich gerade ein Spiegelei gemacht. Aber ich glaube sogar, okay, das ist jetzt mehr so ein Insider, aber wer die letzten Podcast-Folgen von uns gehört hat, weiß eigentlich ja, dass er zum Inner Circle gehört. Weil wir haben von einem Kameramann berichtet, der muttersprachlich Englisch spricht, ein Standardbike Team Kreissäge in Pink fährt. Und du weißt, wer es ist, der?
Ja, ich weiß, wer es ist.
Fuck, wie heißt der Name?
Sag mir mal. Willst du den Namen nennen?
Ja, ich will den Namen nennen für die Story. Ich wollte es ein bisschen. Isaac, genau. Also ich wollte die Story nur ein bisschen aufbauen. Aber ich bin mir sogar sicher, weil ich habe gesehen, der Isaac war die letzte Zeit oder ist anscheinend immer noch in Girona, und ich bin am 31. nach Cadaqués gefahren für Silvester, und das ist ja von Girona 25 Kilometer entfernt Richtung Küste,
ja.
Und bin nach Cadaqués runtergefahren mit dem Auto, und da habe ich nämlich eine Gruppe gesehen, und ich meine aus dem Augenwinkel zu erkennen, dass dieses pinke Fahrrad da war. Und was auch meine Vermutung bestärkt hat, dass der Isaac immer mit einer bunten Truppe durch die Gegend gefahren ist, unter anderem auch mit so einem Team America Trikot oder wie auch immer, also so eine, weißt du, der eine hatte das Trikot, der andere war
da irgendwie. Kann sein, der ist ja mit allen vernetzt.
Genau. Ich bin mir 100% sicher, das waren die, weil auch von der Geschwindigkeit, wie die den Berg hochgefahren sind, im Vergleich zu anderen Fahrradfahrern, die ich davor und danach gesehen habe, okay, es war auch eine Gruppe, da fährt man immer den Berg ein bisschen schneller hoch, aber genau, naja, wie auch immer, und am 1. habe ich mir ein Frühstücksei gemacht, und da habe ich das nämlich auch gelesen, mit dem Ron Dennis, dass der da seine Frau überfahren, angeblich, also wie auch immer, aber da habe ich mir auch gedacht, Alter, Vater, ey. Was ein Start ins neue Jahr, gell?
Und was genau hat Isaac jetzt mit der Geschichte zu tun?
Nein, der hat nichts damit zu tun, aber ich wollte nur weiter ausholen. Ich wollte nur weiter schicken, jetzt, das war am 1.1. in Kadakessen, da fiel mir ein, stimmt, am 31. bin ich den Berg runtergefahren. Und da fiel mir das ein. Genau.
Geil.
Genau.
Geil, ich dachte, jetzt kommen halt irgendwelche crazy Insights, weil Isaac ja auch irgendwie mit vielen Profiteams zusammenarbeitet.
Ja, und der Isaac hat dann was, der war ja noch in Australien, hat ja noch was gefilmt, also er konnte es nicht. Nein, Scherz.
Okay.
Nee, das war nur so die
Story zu diesem Isaac ist gerade viel in Girona. No. Der ist viel in Girona und hat halt einen geilen, ich glaube, der hat einen ganz guten Rhythmus mit, der arbeitet halt da, der filmt ja für ganz viele Profiteams und dann, wenn er nicht arbeiten muss, dann fährt er halt selber Rad und bereitet sich auf die Saison vor. Und gönnt sich da auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall besser als wir hier bei Minusgraden in Berlin im Winter.
Ja,
schon. Das war jetzt hier der Downer mit Melissa Hoskins. März geht der Prozess los, bin gespannt. Aber zu besseren Nachrichten. Es gibt nämlich, du weißt es, ich bin großer Fan, wir haben ihn schon häufiger hier im Podcast erwähnt und es gibt ja sogar auch noch den Mythos, dass er seine Show, sein Booking in Jena nur durch diesen Podcast gekriegt hat. Nämlich OG Kimo.
Ja.
Der hat sein neuestes Album rausgebracht, dieses Jahr schon, nämlich am 5.1., also am letzten Freitag. Und ich bin natürlich auch ein bisschen biased, weil ich halt Riesenfan bin, aber das ist auf jeden Fall jetzt schon das Album des Jahres, ist das krasseste Album überhaupt, es ist unfassbar. Das ist das, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich sage, das ist das krasseste Deutsch-Rap, Deutsch-Hip-Hop-Album, was es jemals gab.
Krass, das ist ja ein Meister, sehe ich gerade.
Ja. Der ist da immer so irgendwie so Mainz, Mannheim, Heilbronn-mäßig unterwegs gewesen. Das Album heißt Fieber und es ist absolut crazy. Absolut crazy. Krasse Beats, alles wieder von Funkvater Frank produziert. Mhm. Einfach nur gestört. Einfach nur krass. Habe ich mich krass drauf gefreut auf das Album, weil die ersten Single-Auskopplungen davor schon einfach richtig, richtig killer waren. Jetzt ist es rausgekommen und es hat die Erwartung noch übertroffen. Also gebt euch alle Fieber von OG Kimo, am besten auf einer geilen Anlage oder richtig guten Kopfhörern. Das scheppert richtig, ey. Geht richtig vorwärts.
Okay, krass. Nein, ich bin gerade hier auf der Dings. Okay, nice.
Ja, auf jeden Fall. Hammer. Richtig Hammer, packen wir. Ich pack den Link zum Album, packe ich in die Shownotes. Das ist ein richtiges Killer-Album, aber ich glaube, er weiß nicht, dass dieses Booking da im Casablanca in Jena über unseren Podcast hier zustande gekommen ist. Ich glaube, das wird er nie. Diese Verbindung wird wahrscheinlich nie irgendwie bei ihm ankommen. Aber gut.
Im Schreiben sagt er, ey.
Hatte ich das hier schon mal erzählt eigentlich oder wissen die Leute jetzt gar nicht, worum es geht?
Doch. Also irgendjemand hat ja erzählt, dass du es schon ein, zwei Mal angesprochen hast und dass dich dann der eine Booker in Jena gemeint hat, hier, pass auf, schau den Podcast, ich geil, ich habe mir die Tunes angehört, fand ich assi, ich habe den gebucht.
Ja, genau, so war das, super. Gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast und sonst hätte ich jetzt hier nochmal lang und breit die Geschichte erzählt, aber ja. So ist es und das Witzige habe ich auch erzählt, dass ich war ja letztes Jahr beim Kendrick Lamar Konzert und ich war quasi relativ kurz davor in Wien beim OG Kimo Konzert und dann ich war so auf der ich war nicht unten bei Kendrick Lamar, sondern so ein bisschen da, so da, wo die alten Leute halt so sitzen können, so da saß ich und habe mir das Konzert gegeben und habe halt unten im Moshpit einfach OG Kimo gesehen.
Geil.
Also das so einfach so full circle, ey. Erst bin ich auf seinem Konzert, dann sehe ich den auf dem Kendrick Lamar Konzert und krasser Typ, bin gespannt. Also ich bin mir sicher, der war eh erfolgreich jetzt schon, aber das wird hier, glaube ich, das Album wird der letzte Tropfen, der quasi noch gefehlt hat für einen richtig großen Durchbruch.
Okay, ja, kommt. Andere kommt Frage, eine Style-Frage. Ich habe ja mir meine neuen Reifen aufs Fahrrad hier auf meine
Stimmt. Ja.
Und ich hatte vorhin.
Passt?
Nochmal?
Passt?
Ja, nee, passt auch. Also ich habe das mal ausgemessen. Aber wie gesagt, ich hatte so Maxi-Reifen hab schon drauf getan, 32 mm, und hatte da mehrere Verpackungen zu Hause und habe die mitgenommen Und dann war ich dabei, die draufzuziehen, was auch super schnell ging. Nicht so wie dabei, davor hatte ich, die sind auch tubeless ready, aber davor hatte ich, was waren das, 25 mm Conti?
Ja, erstmal Conti eh schwer aufzuziehen und 25er auf die breiten Felgen, die es mittlerweile hat, ist halt ein Pain. Ne? Aber 32er aufziehen ist eh angenehmer.
Super, super, super angenehm, gar kein Problem. Und dann ziehe ich die auf und dann sehe ich einfach, oder beziehungsweise schon beim Auspacken habe ich gemerkt, oh, ich habe eingepackt einen schwarzen und einen Reifen, der so eine braune Tenor Karkasse hat, so, ja, was ja auch sehr geil ist. Dann habe ich mich so, da habe ich gedacht, warum kann das sein? Und dann gucke ich mir die Verpackung an. Gucke ich mir die von vorne an, von den Seiten. Alles identisch, außer dass das eine Logo vorne, also man sieht vorne, der guckt der Reifen raus, sodass man den anfassen kann und sagen, ah geil. Ja. Aber so wie der platziert ist, der Reifen, siehst du nicht die Karkasse rechts und links.
Siehst du nur die Lauffläche, ne?
Genau. Und du siehst im Endeffekt nur, ich hatte es dann auch gepostet, dass bei dem einen das Logo von dem Reifen oder der Name von dem Reifen weiß ist und von dem anderen schwarz ist. Aber gut, wenn du in die Reifenkiste fasst und du hast da irgendwie 150 verschiedene Reifen, und dann siehst du, ah, okay, 32, 32, Maxis, bang, bang, top, du pack ein, nimm mit. Ja, dann stand ich hier dann schon noch, alle. Aber gut, nee, fetzt gut.
Ja, geil. Ja, eigentlich Kreissäge ja nicht für 32er gedacht, aber wenn es passt, dann passt's. Auf deine Gefahr, aber 32er fährt sich egal. Ich bin jetzt auch nach dem Winter, ich habe mir 32er Schwalbes gekauft, vor einer Weile schon, habe die noch nicht draufgezogen, weil ich glaube, dass ich die Laufräder auch nochmal wechseln werde, auf was bisschen Breiteres. Und dann ist halt auch geil, schön 32er auf einer schönen breiten Felge im Triebwerk, das ist dann richtig Premium.
Nee, und auch gerade spannend, auch gerade für die Straßen hier, wenn es ein bisschen uneben ist und so.
Ja. Ist echt, das rollt auch einfach geil. Ja. Rollt geil, kannst schön wenig Druck fahren. Nee, das ist schon richtig. Freue ich mich auch drauf. 32er. Ah, das ist wahrscheinlich mit den 32ern in der Kreissäge ganz schön Toro-Valep, wa?
Nochmal was? Ah, nee, hatte ich aber auch schon davor.
Aber wenn der Reifen noch größer wird, ja gut, das ist ja auch normal. Das stört ja auch beim Fahren nicht, aber wahrscheinlich. Aber gut. Geil. Ja. Einfach geil. Und sonst fahren im Süden war schön?
Ja, also ich bin nur zweimal gefahren. Ich bin einmal mit meiner Freundin gefahren, das war nice, da hatten wir eine Runde gemacht. Und dann bin ich dieselbe Runde nochmal gefahren. Ach, das ist so eine 50er Runde, weil wir echt gar keinen Wind hatten. Das war echt ganz schön.
Geil.
Und jetzt aber seit zwei Tagen ist es wieder extremst windig. Und die Tage davor, ach, manchmal gibt's ja so Phasen, wenn du dann nicht vor 10 Uhr auf dem Bike bist, dann ist eigentlich der Tag schon gelaufen, außer du machst nach dem Mittagessen gehst du nochmal aufs Fahrrad. Und dann waren wir noch in Spanien und dann waren wir wandern in den Pyrenäen, das war geil. Das hat Bock gemacht. Ja, da haben wir Fondue erstmal auf 2000 Meter gemacht, das war geil. Und ich habe gestern, weil ein Kollege, der Julien, den kenne ich noch von Paris-Roubaix, und der war kurz wo der Mathieu gewonnen hat. In Belgien. Und dem hatte ich geschrieben, weil der macht Fotos und der hatte damals Fotos für Dings gemacht, bei Paris-Roubaix mit Oakley. Und da hat mir immer so Witze gemacht über das Brot, Le Peng, wie man hier im Süden sagt. So, ja. Und immer wenn ich hier war, habe ich ihm geschrieben, ey, weil er meinte, er ist auch in der Nähe von Carcassonne. Bist du da? Nee. Und dann habe ich ihm auch letztens geschrieben, so, jo, was geht? Bist du hier in der Ecke? Ja, ich bin hier. Und ich so, ah ja, geil, ja, wollen wir irgendwie was machen? Wollen wir eine Runde Radfahren oder wandern gehen? Ja, lass doch wandern gehen, tak, tak. Und sind zu ihm gefahren, hinter Carcassonne. Gut, war noch ein kleines Stückchen, sind wir so 2 Stunden hingefahren, aber auch in den Pyrenäen. Schwester, da sind wir so einen Berg hochgefahren, da meinte er, ey, wollen wir Picknick machen und Fondue? Und ich meine so, ja, lass auf jeden Fall Fondue machen, alles geil, hast du alles? Ja, Kocher mitgenommen. Hund eingepackt, dorthin gefahren und sind dann auch, ich glaube, so auf 2000 Meter hoch, auch komplett im Schnee. Und da waren wir auch auf so einem zugefrorenen See. Das war faszinierend. Also man hatte echt gedacht, man ist irgendwo in Kanada oder so, auch von den Bäumen und so. Nee, das war geil. Und da haben wir auf jeden Fall eine Fondue gemacht. Das war wirklich leggy. Ja, das war, da hinten ist auch, ey, da sagt wirklich der Fuchs und der Hase gute Nacht. Das ist gestört. Nee, auf jeden Fall, da war ich noch, Wetterlage, alles gut. Und jetzt ist hier auch wirklich kalt geworden. Also jetzt sind es hier so 4-5 Grad und halt extrem der Wind. Aber nachher wollten wir auch noch mal wandern gehen. Und vielleicht auch in die Berge, hatte ich vorgeschlagen, meiner Mama und meiner Freundin. Dass wir hier, alle, hier gibt es auch Berge, die sind jetzt nicht so hoch, die gehen so bis 1,3 oder so, 1,4. Aber ich habe eben, wo ich vom Bäcker kam, schon gesehen, dass da oben so ein bisschen Schnee lag. Und ich habe auch was für eine Fondue gestern gekauft in der Markthalle. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Käse am Stück gekauft. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal, bin ich hin und habe gesagt, so, ich will Fondue machen, so Moitié-Moitié. Und da habe ich Emmentaler und... Was habe ich schon, Gruyère oder Cantal? Ich weiß es nicht mehr. Gekauft. Ich meine, ja, wir sind drei Personen. Meint die so, ja, da würde ich Ihnen empfehlen, so, was hatte die? 650 Gramm. Meint ich, ja gut, 650 Gramm. Meint die so, ja, ich meine, wie viele sind drauf? Meint, ja, es sind 800. Ja, gut, machen wir 800. So, Rinde muss ja ab, als ob da, wenn ich die Rinde abmache, 200 Gramm weg ist, ja. Und dann hat ich meine Tante angerufen. Ich meinte, ey, hier, Petra, ich bin in der Halle. Soll ich euch was mitbringen, so, weil das Narbonne ist so mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt. Ich meine, so, ey, die Fischdecke ist richtig stabil. Meinte, nee, bei mir passt. Dann meinte ich so, ey, ich habe aber Fondue, habt ihr Bock Fondue? Ich wollte morgen Fondue machen. Seid ihr morgen schon verabredet? Nee, hab gesagt, gut, top, ich rufe dich morgen an, wann? Aber dann seid ihr beide dabei. Und dann bin ich nochmal hin, hab gesagt, hier, ich brauche nochmal was. Ich nehme zwei Leute noch dazu. Meinte, ja, würde ich 600 Gramm machen. Weil ich war so, ey, eben für 3, 800, jetzt wieder 600. Auf jeden Fall habe ich, kannst du ja ausrechnen, 800 plus 600 sind 1400 Gramm Käse für die Fondue. Und da freue ich mich drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Okay. Ja.
Geil. Ja. Sehr geil. Und dann geht es ja für dich auch schon wieder zurück nach Berlin, wa?
Ja, am Montag. Ja, am Montag fahren wir wieder zurück. Also wir machen nochmal ein, zwei Zwischenstopp auf dem Weg, weil das schon ein Stück ist von hier unten. Aber ja, geht's leider wieder zurück, wahrscheinlich. Ich gerne auch hier geblieben.
Und dann hast du irgendwelche Pläne, nochmal abzuhauen aus Berlin?
Besser wär's, gell? Ich meine, keiner ist in Berlin. Ein, zwei Leute sind in Berlin, aber der Rest, wo ich angerufen habe, wo seid ihr? Ja, ich bin in Mexiko. Ich weiß, wo bist du? Ja, ich bin in Thailand. Ah, wo bist du? Ja, ich bin noch in Spanien. Ah, okay. Und wo bist du? Ja, ich bin Skifahren. Ich weiß, ja, super. Ja, also von daher nach Hause kommen, vielleicht zwei, drei Sachen arbeiten. Ich habe auch gemerkt, wenn ich hier unten bin, ich krieg's einfach nicht, also hab ich überhaupt gar keinen Turn. Allein irgendwas zu posten, überhaupt gar keinen Turn, irgendwas zu machen. Also sind da so ein paar Mails,
Urlaubsmodus.
So reingeguckt. Also entweder arbeite ich den ganzen Tag und gehe gar nicht raus, verlasse das Haus, aber so ein Mittelding kriege ich hier unten. Gerade wenn man nur so 10, 12 Tage ist, ist es sauschwer, kriege ich nicht hin. Wenn ich weiß, ich bin 3 Wochen, einen Monat hier, dann weiß ich, okay, tak, tak, tak. Aber sonst bin ich so, oh nee, entweder dann chill ich einfach nur im Bett oder lese. Oder gehe ein bisschen vor die Tür. Ja. Aber gut, ich meine, es ist Urlaub, ja.
So ist es manchmal. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt hier auch mal einen Deckel drauf und gehen mal schön vor die Tür. Es ist Sonntag, für euch ist es Mittwoch. Probiert auch mal vor die Tür zu gehen, macht einen schönen Spaziergang in der Mittagspause oder was auch immer ihr gerade macht. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit, einen schönen Tag und eine schöne Restwoche.
Genau, und guten Start in 2024.
Stimmt, ist ja immer noch soweit.
Alle hopp.
Also, bis dann.
Jo, ciao, ciao.
Ciao.